My Next Podcast.
Willkommen in der nächsten Runde.
Das ist der Podcast mit Gernot Pachanik.
Dazu haben wir natürlich wieder einen Gast eingeladen.
Ehrlich, echt und unzensiert.
Mit meiner Radio-Vergangenheit könnte ich doch auch den einen oder anderen zum Mikrofon bitten. Das tue ich auch.
My Next Podcast.
Ich hoffe natürlich, das ein oder andere aus meinen Gästen rauskitzeln zu können.
Auf in die nächste Runde.
Die Stories, die nur das Leben schreibt. Was diese Geschichten aber so interessant macht, das sind die Menschen, die sie erlebt haben. Bei mir dürfen sie ihre ganz persönlichen Erlebnisse erzählen. Mein heutiger Podcast ist ausgebildeter Sport- und Ernährungstrainer, Gesundheitscoach. Er hat 25 Jahre Erfahrung in der Forstwirtschaft, die er schon seit frühester Kindheit entdeckt hat und damit auch seine Naturverbundenheit von Anfang an geprägt wurde. Er war als Extremsportler in weiten Teilen der Welt unterwegs, hält 2 Weltrekorde als Extremsportler und macht jetzt Vorträge über die Kraft der Bäume. Er ist auch im wunderbaren Salzkammergut zu Hause und es freut mich ganz besonders, dass er sich heute Zeit genommen hat. Servus, Hubert Gantiola.
Ja, hallo Gernot, danke sehr für die Einladung. Du hast schon angesprochen, dass ich sehr mit Bäumen, sehr viel mit Natur. Woher kommt das? Ich hatte das Glück, oder besser gesagt, meine Wiege stand in einem sehr schönen Forsthaus und meine Eltern, gerade meine Mutter, die war weit über die Grenzen hinaus eine Kräuterkundige, sie hat sich sehr viel mit Pflanzen beschäftigt und mein Vater eben mit Bäumen. Er war Forstwart in einem sehr schönen Revier und da hat er mir mehr gelernt von den Bäumen. Wie groß ist der, was für Standort braucht der, sondern er hat mir die Feinheiten der Bäume, dieses Kleinstrukturierte, die Kräfte, die Stärke, die Energien der Bäume auch schon in sehr jungen Jahren. Mit 5 Jahren sind wir da durch das Gebiet gestreift und da hat er mir das spielerisch nahegebracht und das war eine Faszination für mich. Und da war eigentlich der Grundstein für das Wirken, für die Bäume, für die Kraft der Bäume, um da dann in späteren Jahren dann das wieder aufzugreifen und diesen Weg zu gehen.
Ja, und diese Naturverbundenheit hat dich dann dein ganzes Leben begleitet. Du bist dann ein heranwachsender junger Mann gewesen. Wie haben sich die Wege deines Berufes eingeschlagen? Oder was war dann dein Ziel, zu sagen, jetzt bin ich in der Natur aufgewachsen, so bewusst mit meinen Eltern. Das interessiert mich, das Thema, da möchte ich hin. Wie war das?
Ja, eben diese Faszination von den Bäumen, die ist immer stärker geworden. Und somit habe ich dann, eben wie du gesagt hast, in jungen Jahren den Weg als Forstmann eingeschlagen und habe dann eine höhere Schule besucht und dann eben gleich in den Forstdienst, in einen Privatforst eingetreten. Und da das Glück dann, weil das zweite Mal das Glück, das Revier von meinem Vater zu übernehmen, das, wo ich ja gekannt habe, wie meine Westentasche.
Okay, das war dann dieser Einstieg in die Natur. Und dann, da entdeckt man dann, dass man körperlich so fit beieinander ist, dass man beschließt, einen außergewöhnlichen Trip zu machen und sich für den Extremsport zu begeistern. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist die zweite Seite der Medaille. Es ist so, was fasziniert mich dann eben an der Bewegung? Die Bewegung ist ein Kennzeichen des Lebens. Und es ist so, ich bin dann auch in jungen Jahren mit meinen älteren Brüdern zu verschiedenen Wettkämpfen gefahren, habe dazu geschaut und das war so, boah, das möchte ich auch. Ich möchte auch da die Skipisten so runterflitzen, weil der Beginn meiner sportlichen Laufbahn war eben der alpine Skirennsport. Und da hat man aber gleich erkannt, bei dem Talent, das ich hatte, es ist nicht der alpine Skisport, es ist mehr der nordische, also die Ausdauerleistung. Und da war ich dann sehr lange eben im Biathlon tätig und bin da in ganz Europa zu den Biathlonrennen dann hingefahren und sogar mal auf nationaler Ebene sehr schöne Erfolge erzielt. Und es ist dann so gewesen, dass die Winter sind immer karger geworden. Ich habe sehr weite Strecken dann zu den Trainingsstätten gehabt, wo man auch schießen durfte. Und da bin ich dann einmal mit dem Triathlon in Berührung gekommen. Und ohne dass ich da irgendwo mein Training was umgestellt habe, außer das Schwimmen habe ich ein bisschen forcieren müssen, bin ich gleich da so in den vorderen Rängen gelandet. Und das war für mich dann der Auslöser, dass ich den nordischen Skisport, also das Biathlon, aufgegeben habe und mich in den Triathlon verliebte. Und da dann 10 wirklich schöne Jahre erlebt habe, auch wieder in ganz Europa eben da rumgekommen. Ja, meine Vorlieben waren die Langdistanz, eben die Ironman-Distanz, und das hat schon was, das hat eine Faszination. Und ja, wie ich dann ein gewisses Alter erreicht habe, wollte ich halt dann ein Groß-Event noch gewinnen, und das war dieser 24-Stunden-Berglauf-Weltrekord. Und ich habe mir 1,5 Jahre nur darauf ausgelegt, für diesen einen Wettkampf mich wirklich zu fokussieren und da das Allerbeste herauszuholen. Ja, und 2003 ist es mir gelungen, diesen 24-Stunden-Berglauf-Weltrekord für mich verbuchen zu können.
Und welcher Berg war das und wo, was kann man sich da für eine Zeit vorstellen? Was für eine Anstrengung ist das für jemanden, der nicht im Extremsport zu Hause ist?
Ja, es ist, wie der Name schon sagt, 24 Stunden. Man hat 24 Stunden Zeit, einen Berg oder eine Strecke, die eben ganz genau vermessen ist. Was ist der tiefste Punkt, was ist der höchste Punkt? Man wird auch mit einem GPS-Sender verplombt, versehen, um das ganz genau alles nachvollziehen zu können. Es sind auch Marshals auf der Strecke, die das Ganze auch kontrollieren, ob man nicht irgendwo mal mit einem Gerät etwa zum Beispiel runterfährt. Ja, und da hat man eben 24 Stunden Zeit, um möglichst viele Höhenmeter zu sammeln. Ja, und es ist das am Lichtenberg gewesen, auch in unmittelbarer Umgebung, weil ich da gewusst habe, das ist für mich genau die Steigung, die ich brauche, um möglichst konstant über 24 Stunden da rauflaufen und auch wieder hinunterlaufen zu können. Und es ist gar nicht so das Hinauflaufen, sondern das Hinunterlaufen. Das macht man so richtig müde. Ja, aber es ist mir wirklich... wirklich eine sehr schöne Erinnerung, wie dieser Tag abgelaufen ist, obwohl ich da sehr viele Höhen und Tiefen durchlebt habe.
Ja, wo hast du den aufgestellt, den Weltrekord?
Den habe ich da in Oberösterreich im Salzkammergut aufgestellt, am Lichtenberg hinauf. Ja. Das war eine Strecke von 200 Höhenmeter und die bin ich halt, ja, glaube ich, 63 Mal rauf und runter gelaufen. Also man braucht ein bisschen einen Vogel, um das zu machen.
Und warum wir uns heute hier treffen, das hat auch einen gewissen Grund, weil wir haben uns ja vor einem halben Jahr kennengelernt bei deinem Baumseminar. Das hat mich so fasziniert, die heilenden Kräfte der Bäume. Wir leben heute in besonderen Zeiten. Das heißt, jeder hat so ab einem gewissen Alter seine Krankheiten, die er mittragen muss, die er vielleicht manchmal entdeckt, die ihn manchmal einholt. Und da hat mich dieses Thema irrsinnig interessiert und bin zu dir gekommen und habe da einen Tag, einen wunderbaren, verbringen dürfen, wo du mir sehr viel über die Bäume erzählt hast. Wie ist es zustande gekommen, so etwas zu machen?
Ja, das Leben hat halt nicht nur Höhen, es hat auch Tiefen. Und gerade in diesen Tiefen, da sucht man etwas. Da sucht man etwas über den Sinn des Lebens. Warum bin ich da? Was kann mir helfen? Habe ich Begleiter hier auf dieser Welt, außer den Menschen, die mir Kraft, die mir Stärke geben, die einfach wie ein zweiter, wie ein Rückenwind mich da vorwärts bringen. Und da, wie gesagt, in sehr jungen Jahren habe ich schon eine sehr enge Verbindung mit Bäumen gehabt und bin dann auch in jungen Jahren durch einen sehr schweren Bergunfall auf die Suche gegangen. Also was ist denn der Sinn? Ich habe auf so eine Art Visionssuche und da haben mir die Bäume geholfen. Also ich bin da wirklich, ich glaube, es waren 3,5 Tage Mutterseelen alleine in jungen Jahren, also damals war ich 14 Jahre alt, im Wald ohne Nahrung, nur mit Wasser bei den Bäumen gewesen und habe da so eine Art Visionssuche. Ja, man sagt also, amerikanische Ureinwohner sprechen davon Vision Quest. Und ja, und da, das war für mich sehr, sehr prägend und was da die Bäume uns noch alles sagen oder spüren lassen, dieses Feinstoffliche. Also allein schon dieser Biophilia-Effekt, da erinnert sich unser Gehirn an frühere Zeiten durch die Phytosine, durch die Terpene, durch die Triterpene, ist ist etwas im menschlichen Körper, das uns Antworten gibt. Antworten auf diese Fragen oder es erleichtern. Oder man bekommt Tipps. Um das ja, einfach auszudrücken, man bekommt Tipps.
Und da in dieser Zeit, du hast mir ja davon erzählt, gab es auch eine Grenzerfahrung. Das hast du auch in dein Seminar eingebaut, eine Grenzerfahrung, die du quasi erleben musstest in deinen Extremsportarten, wo auch die Natur irgendwie ausschlaggebend war, einen anderen Weg zu gehen und eine Entscheidung zu treffen, was dir da passiert ist damals.
Ja, schön, dass du das an das, dass das für dich auch prägend war. Ja, es war eine zweite Prüfung für mich. Also ich war da in Kanada, im Yukon und war bei diesem Yukon Quest. Das ist ja, am Vortag ist so ein Hundeschlittenrennen und am Tag drauf laufen dann Läufer dieselbe Strecke wie bei diesem Yukon Quest, laufen da die Strecke und das nennt sich eben Yukon Arctic Ultra und das sind 700 Kilometer, die man da durch die Kälte des kanadischen Nordens eben läuft. Und da ist es so gewesen, dass ich relativ bald eine Rennentscheidung herbeiführen habe wollen und bin die Nacht durchgelaufen und dort Temperaturen von minus 50 Grad bekommen. Und da ist es halt, wenn man das nicht wirklich schon einmal gespürt hat, wie beißend, wie gnadenlos diese Kälte ist, was man da spürt. Es ist eigentlich unbeschreiblich. Und da war es so, dass ich da in die Nacht hineingelaufen bin und ich bin dann auf einem Berg oben gewesen und wieder dann hinuntergelaufen und es war ganz komisch in meinem Körper. Da entwickelt man dann ein Gefühl, dass irgendetwas nicht passt. Und ich habe dann wieder mal den Rucksack heruntergegeben, weil hinten eben das Trinksystem drin war. Weil sonst bei minus 50 Grad friert es ja sofort alles ab, wenn da irgendwas außen liegt. Und hinten habe ich so ein kleines Thermometer dran gehabt und es waren da minus 50 Grad eben. Und dann, ja, ich habe dann nochmal getrunken, habe den Rucksack wieder raufgegeben, bin weitergelaufen. Und es dauert vielleicht nur eine Viertelstunde, 20 Minuten und ich spüre die Beine nicht mehr herauf, also bis zu den Knöcheln, dauert nicht lang, dann bis zu den Knien. Und ich laufe weiter und du musst dir das so vorstellen, du hast da nur eine Stirnlampe auf, die leuchtet da so 30 Meter nach vor. Du bist da in einer Gegend, die du nicht kennst, wo du nur mit Karte und Kompass durchnavigierst. Und du siehst so 30 Meter nach vor diese Kälte und auf einmal siehst du was. Du siehst zwei Lichter, 4, 6, 8, 10. Du siehst so Schatten huschen und auf einmal wurde mir klar, du bist nicht mehr alleine hier. Es sind die Wölfe da. Und da bin ich dann eben umzingelt von einem Rudel Wölfe und da habe ich mir schon gedacht, boah, jetzt bist du zu weit gegangen. Und die Wölfe sind ein bisschen näher gekommen, sind dann wieder weggegangen und ich habe nicht gewusst, wie sollte ich mich verhalten, weil eigentlich war ich am Ende. Die Wölfe spüren ja sowas. Aber die Wölfe sind alle auf Distanz da gewesen. Und dann haben wir gedacht, boah, wenn du alle schwächer wirst, das geht nicht gut aus und von Wölfen gefressen werden, ich weiß nicht, was das für ihre Schmerzen sind, ist es besser zu erfrieren und wollte mich im Oberkörper entblößen, weil da dauert es bei minus 50 Grad nicht sehr lange und ja, und es war's. Aber irgendwie, ich habe den Reißverschluss schon in der Hand gehabt, irgendwie oder irgendwas, irgendwer hat mir einen Tritt in den Hintern gegeben. Ich habe mir den Reißverschluss raufgezogen und bin weitergelaufen. Aber immer die Wölfe an meiner Seite. Und einmal sind sie links ein bisschen näher gekommen, ich bin ein bisschen nach rechts ausgewichen und ich habe nicht mehr die Kraft gehabt, auf den Kompass oder auf die Karte zu blicken. Ich bin wie in einem Flow dahin gelaufen. waren mir links die Wölfe da, bin ich ein bisschen nach rechts ausgewichen. Dann sind die Wölfe nach rechts gekommen, haben mich so eine Art in einen, so einen Canyon hineingetrieben. Ich laufe in den Canyon hinein, die Wölfe, immer so in meiner Umgebung. Ja, und so ist halt die Nacht rumgegangen. Und um 2 Uhr in der Früh, auf einmal waren die Wölfe weg. Und ich war da auf so einer Strecke, ich habe gar nicht mal nach links oder nach rechts können, lauf vielleicht eine halbe Stunde weiter und ich bin vor dem Zelt. Ich bin vor diesem Checkpoint, wo ich hinkommen habe müssen. Und ich habe aber 8 Stunden nirgends auf keinen Kompass, auf keine Karten geschaut und war auf einmal beim Zelt. Und das musst du dir vorstellen, 80 Kilometer. Ich hätte alle Möglichkeiten gehabt, irgendwo hinzulaufen. Und nach 80 Kilometern stehe ich vor dem Zelt. Ja, es ist nicht, die Wölfe wollten mich nicht fressen, die haben mich hingeleitet zu meinesgleichen. Wie das gegangen ist, fragt mich nicht, aber es ist gut ausgegangen.
Das ist natürlich eine Grenzerfahrung in der Natur. Und durch deine Kindheit bist du ja drauf gekommen, dass es, und das hört man auch in deinem wunderbaren, tollen Seminar, es heißt nicht umsonst, gegen jedes Wehwehchen ist ein Kraut gewachsen. Das hat schon seinen Grund. Und das erzählst du auch in deinem Baumseminar, da fokussierst du verschiedene Bäume und erzählst, welche Kräfte diese Bäume haben. Und welche Zugänge du da hast?
Ja, ich habe da 14 Bäume, sag mal, es werden mit der Zeit noch mehr werden, aber jetzt 14 Bäume, da wo ich über die Energien der Bäume spreche. Und da meine ich nicht nur die Energien, die man nicht sieht, sondern auch, ich fange das an, vom Waldbaulichen her. Das ist ja auch das, was ich gelernt habe in der Forstschule, was ich gelernt habe, welchen Standort hat der Baum, was benötigt er für Klima, wie schaut er aus, generell das Ganze über den Waldbau. Aber da gibt es noch mehr. Und da mache ich dann den Spagat über das die Inhaltsstoffe der Bäume, dann über das über die Inhaltsstoffe der Bäume, dann eben über das, wir haben unsere Vorfahren damit gearbeitet, mit den Bäumen, und dann, was bedeutet uns das für die Gegenwart und wie können wir in der Zukunft nachhaltig diese ganzen positiven Aspekte der Bäume nutzen.
Jetzt war der Extremsport auf der einen Seite, den du durchlebt hast, wo du unterwegs warst, wo du Rekorde aufgestellt hast. Und dann war auf einmal dieses Trainersein, dieser Gesundheitscoach, dieser Ernährungscoach in deinem Fokus. War das schon davor, vor deinem Sport, oder ist es mit dem Sport gekommen? Weil man sagt ja oft, wenn man sich ernährungstechnisch besser einstellt für einen Wettkampf, dann kann man vielleicht auch längere Distanzen gehen als normal. Hat das mit dem auch zu tun gehabt, dein Sport, dass du gesagt hast, du willst in die Richtung Sport, Wissenschaft, Ernährungscoach?
Ja, es war so, ich war ja sehr lange Athlet, und dann fragt man sich einmal, wie bist du dazu gekommen, um, sage ich mal, nationale Spitze zu werden, und ja, wie in dem Fall ich, über 10 Jahre in der Weltspitze mitzulaufen, was braucht es dazu? Und ich habe sehr lange Zeit verschiedene Trainer gehabt, und dann ist es auf einmal so gekommen, ich lerne in der Praxis nichts mehr Neues. Und da bin ich dann selbst, also ich war immer sehr wissbegierig und habe jeden Trainer eigentlich ein Loch im Bauch gefragt. Warum macht man das so? Warum nicht so? Werde ich nicht da besser? Also ich war sehr, sehr, sehr kritisch. Und da ist mir sehr viel in jungen Jahren gelernt worden. Und wie ich aber dann ein gewisses Alter erreicht habe und gemerkt habe, ich kann das selbst für mich auch, dann habe ich mir das ganze theoretische Wissen auch angeeignet. Welche Methoden gibt es? Ja, und wenn man mal eine gewisse Performance hat, ein gewisses Level erreicht hat, dann begibt man sich auf die Suche. Was gibt es denn noch neben der Trainingswissenschaft? Wie muss ich mich ernähren, um bei meiner Sportart, bei dieser Sportart, die ich ausgeführt habe, die bestmöglichen Leistungen zu bringen und auch dann auf andere Sportarten umzulegen. Was brauchen die? Weil jede Sportart ist ja sehr eigentlich unterschiedlich zu handhaben, von der Trainingswissenschaft her, aber auch von der ernährungstechnischen Seite und vom ganzen Mentaltraining, was dann noch übergestülpt wird. Und da habe ich eben dann über 10 Jahre verschiedene Lehrgänge, Schulen, Akademien besucht, um mich da weiterzubilden, um nicht nur das praktische Wissen und die praktische Umsetzung zu haben, sondern auch das ganze theoretische Wissen zu haben. Warum braucht man das oder jene Methode, um dieses Ziel erreichen zu können?
Hilft einem da auch ein bisschen die Natur an sich? Gibt es da so Tricks, Schmähs, wenn man jetzt sagt, man ist bei einem, ich sag, Ausdauerlauf, so wie du gesagt hast, über viele 24 Stunden unterwegs, liefert einem die Natur da den einen oder anderen Vitamincheck, ohne dass man jetzt vielleicht ein Müsli-Riegel eingesteckt hat, das einem noch einen Energieschub gibt?
Ja, auf alle Fälle. Also es ist ja mal so, dass es von der mentalen Seite her die Natur ein gewinnbringender Aspekt ist, weil man in der Natur immer abgelenkt wird. Wenn man da so durch den Wald läuft oder mit dem Rad fährt oder generell sich in der Natur bewegt, wird man abgelenkt. Und auch dieser Biophilia-Effekt, von dem ich schon zu sprechen begonnen habe, dieser Biophilia-Effekt ist ja auch etwas, was uns hilft, um besondere psychische oder physische Anstrengungen leichter zu bewältigen zu können. Und natürlich gibt es in der Natur viele Sachen, wenn ich mal keinen Müsli-Riegel mit habe, die ich zu essen weiß, die mir wieder Kraft spenden. Und ja, ich bin ja generell vieles in meiner Freizeit draußen in der Natur, Tage, nächteweise, und ernähre mich rein von der Natur, was sie mir eben zu bieten weiß. Und es ist, dass man da vor keinem so übermäßig gefüllten Tisch sitzt, ist auch klar. Aber da weiß man dann, mit wie wenig man glücklich und gut über die Runden kommt.
Wenn man so ein bisschen auf deine Bäume blickt, wenn man so 2, 3 rauspicken würde, die dir am sympathischsten sind, wen könnte man da nehmen? Welche Bäume haben welche Kräfte? Dass man sich da ein bisschen was vorstellen kann, was einem dann auch in deinem Seminar erzählt wird.
Da fällt mir einmal sofort die Birke ein. Warum die Birke? Weil die Birke von der Signatur her, also ich spreche auch da sehr viel über die Signatur. Wenn ich jetzt einen Baum anschaue, was zeigt mir dieser Baum? Für was steht dieser Baum? Und die Birke, das ist ein Pioniergehölz. Das steht für den Anfang, für den Neubeginn. Also überall, wo zum Beispiel eine Schotterhalde oder irgendwas gerodet wurde, die Birke ist eine der ersten Bäume, die da ankommt, die den Boden auch vorbereitet, um andere Bäume einen lebensfähigen Untergrund zu schaffen. Und die Birke ist auch sehr anspruchslos. Und sie steht einfach für den lichtvollen Anfang, für den Neubeginn. Und es gibt ja auch da eine wunderschöne Baummeditation, wo man sich wirklich irgendwo ausgelockt fühlt oder wo man Schutz sucht. Und da bietet sich die Birke richtig an. Und die Birke hat ja durch das Betulin auch einen besonderen Stoff, der Heilung, der Verletzungen am Körper sehr gut heilen lässt. Oder ja, ich lasse da in diesem Seminar oder in diesen Seminaren auch einfließen, wie nutze ich die Birke noch? Also aus der Rinde, da kann man Birkengefäße machen, Birkenpech und generell auch von der Birke. Die Birkenrinde ist ein hervorragender Zunder, wenn ich eben Feuer mache in der Wildnis, um die Nacht gut zu überstehen. Weil so ein Camp ist nicht nur im Sommer, wenn es plus 20 Grad hat. Ich bin auch draußen bei minus 10 Grad, minus 15 Grad und schaue dann, was zeigt mir die Natur? Und das, man wird es nicht glauben, wie schön das ist, in so einer klaren Winternacht draußen zu sein, um da die ganzen Sterne beobachten zu können.
Wenn man so ein bisschen schaut, wir haben ja das großartige Glück, wir dürfen in einer gottgesegneten Gegend wohnen. Das Salzkammergut ist, glaube ich, ja, eines der schönsten Fleckerl auf dieser Erde. Es gibt sicher viele schöne auch, andere schöne, aber es ist schon sehr schön da. Diese Aufmerksamkeit auch diesen Bäumen und der Natur zu geben, gibt einem das auch ein bisschen einen innerlichen Frieden manchmal, dass man sagt, okay, wenn man vielleicht oft schlechte Situationen im Alltag hat, berufliche Challenges hat, man geht in den Wald hinaus, man geht diese frische Luft tanken, um den Körper und den Geist wieder reinzubekommen. Kann man das auch ein bisschen die Natur als Filter für seine Seele sehen, wenn man das so sagen darf?
Ja, wenn ich so schaue, wie es eigentlich in der Welt zugeht, wie schnelllebig die Welt ist, immer höher, stärker, schneller. Ja, ich habe das auch im Sport erlebt. Jedes Jahr stärker werden, schneller werden, weitere Wettkämpfe zu machen. Da wird man direkt, entwickelt man eine Sucht darin. Und das ist aber auch in der Geschäftswelt so, im Business so. Immer mehr. Ist schon richtig? Das braucht's vielleicht auch. Aber ich muss immer wieder schauen, dass ich als Mensch die Balance halte. Und da bietet mir natürlich die Bäume, der Wald, genau diesen Gegenpol, der mich wieder erdet, der mich zurückholt. Da, wo ich wieder zur Ruhe komme, um dann im Business wieder gute Leistungen bringen zu können. Oder, wie gesagt, dass es gar nicht so weit kommt, dass ich irgendein Überlastungssyndrom habe oder bekomme.
Wenn man jetzt zum Beispiel noch ein paar Früchte von den Bäumen hernimmt, weil das ja auch in deinem Seminar erzählt wird, und das habe ich auch so spannend gefunden, wenn man verschiedenste Früchte hergibt, dann sind da auch gewisse Nahrungsstoffe, gewisse gute Stoffe drinnen, die dem Körper gut tun. Ich sage jetzt einmal ein normales verbales Beispiel, der Lindenblütentee, ja, gesund für den Hals und so, bei Verkühlungen und so. Mhm. Was gibt es denn da auch noch für Bäume, die erzählt werden in deinem Seminar?
Ja, da gibt es halt die Linde mit dem Lindenblütentee, aber auch, wo ich erst vor einigen Jahren sehr starken Zugang bekommen habe, das ist die Feige, der Feigenbaum. Ich war auch in Kroatien und ja auch im Urlaub. Es ist immer noch so, dass ich da nicht immer am Strand liege oder irgendwo Sightseeing mache. Meistens widme ich mir den Vormittag der Natur und da mache ich weite Wanderungen, weite Läufe und da auch mal, es ist, ja, bin ein bisschen eingegangen, ein bisschen verhungert, sage ich mal so, weil ich sehr wenig gefrühstückt habe und bin da mitten in der Pampa in Kroatien und habe da circa noch 10 Kilometer zum Zurücklaufen gehabt und auf einmal kommt da ein Olivenhain und denke mir, boah, da sind aber andere Bäume auch noch drinnen, die schauen wir jetzt an. Und das waren dann Feigenbäume. Und ich habe noch nie eine ganz frische Feige gegessen. Und habe das probiert. Ja, sie sind schon ein bisschen weich, probiert. Und ich sage euch was, oder ich sage dir was, Gernot, ich habe noch nie so eine köstliche Frucht gegessen, wie eine Feige selbst gepflückt vom Baum herunter. Und ich habe da 7, 8 Feigen gegessen und die haben wir wieder Kraft, die haben mir wieder, ja, Mut gegeben. Boah, ja, es ist heiß und ich bin schon leer. Aber dieser Fruchtzucker, der hat mir wieder so Antrieb gegeben und ich war so gut gelaunt. Und ja, es war einfach sagenhaft, welchen Zugang ich dann zur Feige bekommen habe. Aber auch wenn ich dann die Eiche hernehme, die Eiche mit den Eicheln, ja, wenn man weiß wie, dann kann man da Kaffee machen, dann kann man auch Mehl machen und genauso mit den Bucheckern. Also die Natur bietet sehr viel zum Leben, ich sage gar nicht zum Überleben, weil wenn ich in der Natur bin, da möchte ich nicht überleben, da möchte ich leben, da betreibe ich Buschkraft. Also ich mache mir das Leben in der Natur möglichst angenehm. Nicht irgendwo, dass ich da versteckt irgendwo hausen muss. Nein, das muss mir Spaß machen. ich muss da was finden, mit dem ich mich beschäftige, die mir gut tun, essen, trinken, gut schlafen. Und das alles bietet mir eben die Natur, die Pflanzen, die Pilze und auch die Bäume. Und auf die Bäume wird aber meistens vergessen, weil ich finde das sehr schade. Und ja, Gott sei Dank hatte ich das Glück, so einen Vater zu haben, der mir das gelernt hat. Dieses vergangene Wissen, was da herrscht. So, unsere Urahnen, sag ich mal, die Kelten, die Germanen, die haben so viel mit Bäumen gearbeitet. Für die Kelten waren die Bäume Götter, die sie eben durch das Leben oder Beistand geleistet haben. Aber da kann man noch viel, viel weiter zurückgehen oder auch auf andere Kontinente, zu den Nordamerikanern. Also was die mit den Bäumen alles gemacht haben, phänomenal.
Uns beiden liegt diese Natur sehr, sehr am Herzen. Und für all jenigen, die da draußen Lust haben oder interessiert sind, jetzt irgendwie einen Spannungsbogen, der Hubert schon aufgebaut hat, für das Baumseminar, dann würde ich sagen, schauen Sie einfach in St. Gilgen vorbei. Dort wird das nächste Baumseminar stattfinden am 3.5. Die heilende Kraft der Bäume, von der Wurzel bis zur Krone. Ich habe es schon besucht, dieses tolle Seminar, deswegen kann ich jetzt wirklich jedem nur nahe bringen. Und das Ganze ist verpackt oder ist ein tolles Seminar von der Akademie für Naturheilkunde. Was ist das genau?
Ja, die Akademie für Naturheilkunde ist eine Salzburger Akademie, die sich im Speziellen auf den ganzen Bereich der Naturheilkunde konzentriert hat. Und da ist es mir eben ermöglicht, da dieses Seminar oder diese Seminare in Österreich und Deutschland eben durchzuführen.
Da gibt es einen Tag Seminar, dann gibt es Mittagessen, Abendessen, ist glaube ich alles dabei.
Ja, gell? Ja, Mittagessen ist eben dabei und auch Rituale mit den Bäumen, dass man auch einen Zugang findet zum Baum, weil es ist, wie nähere ich mich dem Wald? Wie gehe ich in den Wald hinein? Wie nähere ich mich einem Baum? Es ist auch so, versucht es einmal einfach zu einem Baum. Nicht ich finde den Baum. Ich werde vom Baum gefunden. Irgendwas ruft mich an. Und dann gehe ich hin zu diesem Baum, langsam, bedächtig, und lehne mich einfach einmal mit dem Rücken an diesem Stamm. Und dann fühle ich. Und ich spüre die Energie, diese pulsierende Kraft vom Stamm, was da von der Wurzel in die Krone, zu den Blättern oder zu den Nadeln hinaufgeht. Und dann weiß ich, ja, jetzt bist du angekommen. Und dann widme ich mich verschiedenst, halbe Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, bin ich einfach dort und genieße da dieses Mikroklima, was sich da zwischen Baum und Mensch bildet.
Das und vieles mehr, altes Wissen, Wirkstoffe, Baumsignaturen, Rituale, Baumerfahrung, Feinstoffe. Also wer schon Lust bekommen hat, dabei zu sein, das Ganze findet im Seehotel Billroth am wunderschönen Wolfgangsee statt. Wer schon mal dort war, ja, das Glück liegt vor der Tür, wie es schon aus den alten Filmen geheißen hat. Und wenn man jetzt sich Infos holen möchte, wo kann man da reinschauen? Habt ihr irgendeine Homepage?
Genau, unter www.naturheilkunde-akademie.at. Da kann man sich die ganzen Informationen holen, wann, wie und wo die ganzen Seminare eben stattfinden.
Oder man googelt einfach den Hubert Gattiola, der ist nämlich auch zu finden auf Google, auf Dr. Google. Und da gibt es auch den einen oder anderen Artikel schon über ihn. Wir werden uns sicher nicht zum letzten Mal getroffen haben. Man trifft sich immer zweimal im Leben, heißt es nicht nur so. Wir werden uns öfters treffen, weil ich weiß, du hast noch viele, viele interessante Themen, über die wir plaudern können. Und ich darf dich dann, ja, wenn die Zeit einmal ein bisschen vergangen ist, vielleicht auch fürs nächste Thema wieder bei mir begrüßen, lieber Hubert.
Ja. Danke sehr, Gernot, und ja, allen einen schönen Tag wünsche ich euch.
My Next Podcast.
Dazu haben wir natürlich wieder einen Gast eingeladen.
Das ist der Podcast mit Gernot Pachanik.
Mit meiner Radio-Vergangenheit könnte ich doch auch den einen oder anderen zum Mikrofon bitten.
Ehrlich, echt und unzensiert.
Ich hoffe natürlich, das ein oder andere aus meinen Gästen rauskitzeln zu können.
My Next Podcast.